Die meisten Menschen glauben, finanzielle Unabhängigkeit hänge vor allem davon ab, wie viel man verdient. Mein heutiger Gast sagt, das ist einer der größten Irrtümer überhaupt. Emilia Bolda ist erfolgreiche Investorin, Finanzmentorin für Frauen und Spiegel-Bestseller-Autorin. Wir beide sprechen heute darüber, wie sich das eigene Gefühl von Sicherheit verändert, wenn man schon erlebt hat, dass der Job oder das eigene Zuhause von einem Monat auf den anderen wegbrechen können. Wir beide untersuchen außerdem, was Frauen beim Investieren besser machen als Männer. Und wir schauen uns an, warum viele Menschen trotz gutem Einkommen finanziell ihr Leben lang abhängig bleiben. Liebe Emilia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen.
Hallo lieber Ronny, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen und danke für das Intro. Ich freue mich.
Ja, liebe Emilia, du wurdest ja als Armenierin in Aserbaidschan geboren. Als der Krieg zwischen diesen beiden Ländern ausbrach, das war so in den 90ern, meine ich mich aus meiner Historie zu erinnern, musstet ihr ja als Familie auch fliehen. Mhm. Euer Weg führte euch über verschiedene Länder nach Deutschland. Mhm. Wenn du heute darauf zurückblickst, glaubst du, dass wir oft unterschätzen, wie fragil Sicherheit und ein stabiles Zuhause sind und wie schnell beides von einem Moment auf den anderen verschwinden kann?
Oh ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wenn man einmal wirklich erlebt hat und nicht nur aus dem Fernseher und aus den Büchern, sondern am eigenen Leib, was es bedeutet, von heute auf morgen wirklich alles zu verlieren. Und plötzlich wurden Freunde, Feinde, Nachbarn, mit denen man vorher am Tisch gesessen hat, wollten dich nicht einmal angucken. Man hat Morddrohungen bekommen und war wirklich in Lebensgefahr. Dann weiß man, dass Sicherheit nichts garantiert ist und dass es von heute auf morgen jeden treffen kann. Und ja, dass man wirklich jeden Tag dankbar sein darf, wirklich, dass man in Sicherheit leben darf. Und gerade so in der Vergangenheit, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist oder im Nahen Osten, habe ich wirklich an mir selber gemerkt, wie alles plötzlich hochkommt. Also es sind so Momente, wo plötzlich auch diese Erinnerungen, ich war klein damals, also ich habe auch, glaube ich, vieles verdrängt, aber gerade diese Momente lösen in mir so Flashbacks aus. Und so eine gewisse Unruhe, wo ich wirklich merke, okay, krass, es macht was mit mir.
Hat dich das irgendwie krisenfester gemacht als jemanden, der immer in vermeintlicher Sicherheit gelebt hat? Bist du dadurch stärker geworden?
Ich glaube schon. Ich bin ja super mutig und auch risikofreudig. Mhm. Manchmal hinterfrage ich das auch, warum bin ich das so, wie ich bin? Und ich glaube wirklich, weil ich selber erlebt habe, dass meine Eltern alles verloren haben, aber auch mehrfach. Ne? Also wir sind ja von Aserbaidschan nach Armenien, von Armenien nach Russland und immer wieder mit drei kleinen Kindern mussten die alles komplett neu aufbauen und dann mit wenig Substanz. Die hatten ja nicht irgendwie voll viel Kohle, ganz im Gegenteil. Und weil ich irgendwie festgestellt habe, auch mit nichts kann man dann trotzdem irgendwie was aufbauen. Ja, und man kann alles verlieren und immer wieder was aufbauen, ohne irgendwie große Kontakte zu haben, ohne groß Kapital zu haben. Irgendwie geht's immer, glaube ich, dass es mich schon krisenfester gemacht hat, dass ich mir denke, irgendwie wird's weitergehen.
Welche Glaubenssätze hast du von damals so über Geld mitgenommen?
Die meisten sind negativ, aber es gibt einen einzigen.
Hast du ein Beispiel für einen negativen Glaubenssatz über Geld?
Ja, Geld ist immer knapp. Also es ist immer sehr wenig da. Und wir müssen sehr, sehr viel tun, um viel Geld zu haben und überhaupt Geld zu haben. Mhm. Also ein positiver ist mir aber Glaubenssatz, auch das habe ich sozusagen natürlich hinterfragt oder es ist quasi rausgekommen, dass ich diesen positiven Glaubenssatz hatte oder der geboren ist in meiner Kindheit, nämlich weil ich gesehen habe, dass meine Eltern, sobald sie zu Geld kamen, haben sie Probleme schneller gelöst. Ist dieser positive Glaubenssatz in mir geboren, schon früh. Okay, Geld kann Probleme nicht vermeiden, aber es kann Probleme schneller lösen. Und deswegen war wahrscheinlich dieser intrinsische Wunsch in mir immer schon, wenn ich groß bin, dann möchte ich es unbedingt schaffen, viel Geld in meinem Leben zu haben. Aber grundsätzlich waren es sonst eher negative Glaubenssätze. Ja, wirklich. Es ist zu wenig da, es zerrinnt mir durch die Hände und so Reichtum ist nichts für Leute, wie wir sind. Das ist nicht unser Metier, so da haben wir nichts verloren, da wo die Reichen sind, ne? Das so haben meine Eltern auch immer gesprochen, die und wir.
Das kommt mir bekannt vor. Liebe Emilia, jetzt bist du ja Finanzmentorin. Früher warst du Lehrerin, Deutsch und Ethik. Mhm. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf diese Zeit, worauf hat denn die Schule junge Menschen aus deiner Sicht gut vorbereitet und worauf überhaupt nicht?
Ja, also gut vorbereitet, ich sag mal so, natürlich die Grundkenntnisse im Lesen und Schreiben. Also ich finde schon, Schule ist wichtig, um gewisse fachlichen Grundkenntnisse zu erreichen. Ich finde Schule vor allem wichtig für das Miteinander, für die Interaktion miteinander. Ich meine, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, also dann sind es die Freundschaften, dann sind es die Gespräche, dann sind es die Klassenfahrten. So, und da sind es auch die Krisen oder Streitereien, die man irgendwie ausgefochten hat. Ja, da finde ich Schule schon ultra wichtig, um das Ganze irgendwie auch das soziale Miteinander zu lernen, weil worauf Schule null vorbereitet ist, vor allem Thema Geld, Thema Steuern, Umgang, also das ganze Bürokratische, man wird so rausgeworfen in die große weite Welt und steht da und denkt sich, oh Gott, was ist das alles? Ja, also überhaupt so das ganze System, wie funktioniert das Ganze, wie auch so Skills wie Selbstbewusstsein, Resilienz, aber auch Unternehmertum, auch dass man so ein bisschen wenigstens daran geführt wird. Ne? Das ist ganz klar, du wirst ein Arbeitnehmer.
Ja.
So, also so, ich denke mir, warum? Warum kann man nicht irgendwie auch den Weg ins Unternehmertum zeigen, Businessaufbau, so solche Sachen?
Ja.
Und ja, vor allem, ja. Das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, eben Thema Finanzen, Geld, finanzielle Bildung, findet ja quasi überhaupt nicht statt.
Hast du für unsere Zuhörer drei Dinge über Geld, die man wissen sollte, gerade die jungen Leute, die Jugendlichen, bevor sie den Schulabschluss machen? Hm. Hast du da irgendwie eine Idee?
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Zins ist Zins, nicht nur im Matheunterricht als irgendwelche komplizierte Formel an die Tafel hingeklatscht wird, dass man irgendwie lernt, völlig zusammenhangslos und überhaupt nicht klar, was es bringen kann in Hinsicht finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit. Also das ist das, was mich total bewegt hat, als ich das erste Mal überhaupt wirklich mit 35 Jahren gecheckt habe, was der Zins ist, welche Rolle er beim Vermögensaufbau spielt und wie das Geld auch mit Hilfe vom Zins eben sich vermehren kann. Das ist so das Erste, wo ich sage, okay, verstehe den Zins-Effekt. Fange rechtzeitig an. Es geht gar nicht darum, also auch das würde ich mitgeben, es geht gar nicht darum, mit großem Startkapital loslegen, sondern früh genug. Also die Power vom Zinseszins über die Jahre hinweg. Also was für eine riesengroße Chance junge Menschen haben, wenn sie rechtzeitig anfangen. Und vor allem an Mädchen würde ich sagen, Börse ist auf gar keinen Fall ein Männerthema, sondern trau dich, nimm die Finanzen selbst in die Hand und fang an zu investieren. Mhm. Du als Mädchen, als herangehende Frau, das wirst du richtig großartig machen. Überlass es nicht deinem Partner, aber wie die meisten Frauen das tun.
Jetzt habe ich mir ja auch deinen Podcast angehört. Also kleiner Spoiler, ja, Emilia hat auch einen Podcast, kommt dann aber später nochmal, wo wir drauf eingehen. Da hast du erzählt, dass du in der Zeit, wo du Lehrerin warst, dass du und dein Mann damals schon sehr gut verdient haben, aber das Geld, so wie vermutlich die meisten unserer Zuhörer, erstmal so klassisch verkonsumiert haben, ja, also nicht so richtig an Sparen und Investieren gedacht haben. Was war denn dann eigentlich so für dich oder für euch beide der Moment, wo ihr gemerkt habt, so wie wir jetzt hier mit Geld umgehen, so führt das nicht in die echte Unabhängigkeit? Gab es diesen Aha-Moment?
Ja, gab es. Es ist total süß. Ich bin ja Armenierin und bei Armeniern ist es so, die Eltern sind sehr stark mit einbezogen und meine Mutter ist es nur, ich weiß, es ist aus Liebe gemeint und aus ihrer eigenen mangelnden, also finanziellen Situation immer schon, hat sie immer gefragt, Emilia, ist alles okay bei euch finanziell? Verdient, also habt ihr Geld? Sie hat immer gefragt, habt ihr Geld? Habt ihr, ne? Und sie hat ja gesehen, wir haben studiert und dann Gehälter bekommen, dann verarbeitet, noch mehr Gehalt. Mein Mann hat sich zum Geschäftsführer quasi hochgearbeitet. Also hat sie irgendwann mal sich total gefreut, hat gesagt, mein Gott, mir sagt, also ich möchte keine Zahl wissen, aber sag mir bitte, damit ich einfach ruhig bin, dass ihr einfach viel Geld beiseite habt, dass ihr viel Geld gespart habt. Und ich musste ihr jeden zweiten, dritten Monat sagen, ehrlich gesagt, nee. Ehrlich gesagt, haben wir gar nichts gespart oder naja, so im Verhältnis von dem, was wir arbeiten oder verdienen, haben wir irgendwie nur so Mini-Anteil dessen gespart und das ist schon verplant für den nächsten Urlaub. Wir wollten uns einen neuen Teppich kaufen, neue Fernseher und in dem ich mit meiner Mutter immer so wieder darüber geredet habe, wurde, und dann hat sie immer gesagt, wie kann das eigentlich sein? Ihr verdient so viel mehr Geld als Papa und ich. Und wir hatten 3 Kinder und ich habe gefühlt mehr geschafft zu sparen, als ihr das macht. Das kann ja nicht sein. Irgendwas macht ihr falsch. Und das hat echt uns dazu gebracht. Ich habe mit meinem Mann darüber geredet. Ich habe gedacht, irgendwas, ja recht, irgendwas machen wir falsch. Das kann nicht sein. Wir verdienen so viel mehr als früher. Und es bleibt immer noch nichts übrig. Ich nenne das immer so diese Lifestyle-Inflation. Da wurde uns erst bewusst und klar. Und ganz ehrlich, Ronny, ich denke mir so im Nachhinein, ich bereue ja nichts. Ne? Ich denke immer so, ich glaube, ich hatte so einen Mangel an Geld. Ich hatte so ein Bedürfnis, einfach mal auszugeben. Einfach mal wirklich stumpf zu verkonsumieren, einfach mir zu gönnen. Und ich glaube, mein Mann auch. Bis zu einem gewissen Punkt. Da war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ich kann dir gar nicht den Moment sagen, aber es hat sich so angesammelt. Aber dann kam so irgendwann mal der Moment, wo wir gesagt haben, irgendwas machen wir falsch und es ist jetzt genug. Jetzt sind wir genug ins Restaurant gegangen und Klamotten gekauft und Urlaube gemacht und so, ne? So kommen wir irgendwie nicht über die Runden. Mhm. Oder können wir nie, also wir werden ja nicht reich, wir werden ja nicht vermögend. Es ist immer wieder null auf dem Konto am Ende des Monats. Das ist ja schon fast peinlich, ehrlich gesagt. Mhm. Und das war der Moment, wo wir so wirklich unser Verhalten hinterfragt haben und angefangen haben, so ein bisschen auszurechnen, was kommt rein, was geht raus. Dann waren wir so erstaunt, auch krass, was so alles und wofür es auch ausgeht. Aber der entscheidende Moment war dann auf dieser Karibik-Kreuzfahrt, als wir mit dem einen erfolgreichen Unternehmerpaar gesprochen haben. Ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle. Das war eine Fügung tatsächlich. Hm. Und weil uns das Thema so stark beschäftigt hat, wahrscheinlich deswegen haben wir so aufmerksam auch zugehört. Ansonsten wäre das Gespräch ja an uns vorbeigeprallt. Ja, und weiter geht's. Aber es ist hängen geblieben. Die Frage, in was investiert ihr beide eigentlich? Und wir mit meinem Mann, wir haben ein eigenes Haus. Das war die Antwort. Hm. Und dann war es schon fast, es war nett gemeint, aber es war schon fast, hat uns schon fast ausgelacht, so, ne, von wegen, ich meine jetzt nicht das eigene Haus. Ich meine, richtiges Investment, Leute. Vermietet ihr vielleicht Immobilien oder, ja, ich weiß nicht, habt ihr ein Depot? Ey, sagt mir nicht, ihr habt noch nicht mal Aktien oder ETFs. Wie wollt ihr beide eigentlich reich werden? Ja. Und das war so der Moment wirklich, das war wie, ich nenne das wie angeknipst werden. Das war so, ich guck meinen Mann an, er mich, und wir denken, krass, das ist es, investieren. Obwohl es so naheliegend ist. Ich meine, er hat uns jetzt nicht irgendwie was so Weltbewegendes erzählt. Er hat uns sehr, sehr was Naheliegendes erzählt. Aber es war für uns der absolute Moment des Aufwachens. Okay, das ist es. Das haben wir noch nicht ausprobiert.
Was habt ihr dann gemacht? Was waren dann die nächsten Schritte?
Es ist total lustig. Mein Mann hat noch auf dem, es war ja auf dem Schiff, mein Mann hat noch auf dem Schiff ein Depot eröffnet. Also,
okay.
Das ist zwar so, okay. Wie Männer halt so sind, ne? Das ist so,
ja, typisch Mann, würde ich sagen. Ja.
Sofort das, loslegen. Und
der, das kenne ich von mir.
Der Unternehmer, der hat ihn ja so ein bisschen supportet und so, ne? Weil es war erstmal so, Aktien, ja. Und oh, wie mache ich das überhaupt? Wie kaufe ich Aktien? Naja, du brauchst einen Broker, komm, ich zeig dir mal. Und dann hat, das ist auch so typisch, mein Mann hat das gemacht, nicht ich. Ich habe so von der Seite immer so ein bisschen, ne, beobachtet, was macht er, was tut er. Und so im Nachhinein betrachtet auch, ne, denke ich mir so, ist ja auch wieder typisch, ne? Nicht, dass ich das Depot eröffne, nee, er hat das gemacht. Weil ich gedacht habe, also soll er das mal machen? Männersache so, ne? Und ja, und dann hat er angefangen, so ein bisschen wild hin und her zu kaufen, wie es halt so ist, wie so die meisten Anfänger loslegen. Einfach so stumpf, ohne jeglichen Sinn und Verstand, so nach Gefühl. Ja, man denkt sich, ja, mein Gott, also so ein paar gute Unternehmen, ich habe ja wohl irgendwie ein paar Gehirnzellen da oben, das werde ich schon hinkriegen, ne? Ich war so eher diejenige, die gesagt hat, okay, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen mehr, ne, ich habe schon Bock auch, aber ich traue mir das 0,0 zu. Ich brauche ein bisschen Hintergrundwissen. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Ich habe angefangen, mir so ein paar Bücher zu lesen. Und mein Gamechanger war Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki, kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. Genau, ich habe so gelesen und das war für mich so, ja. Wow. Und ich muss sagen, das war mir für mich so doppelt, das hat mich so ein bisschen getriggert, weil als ich den Titel gelesen habe, Rich Dad Poor Dad, habe ich mir gedacht, okay, der Poor Dad ist wahrscheinlich halt, keine Ahnung, in Armut aufgewachsen, hat keinen Job, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie, ne? So habe ich mir den Poor Dad vorgestellt. Und als ich gelesen habe und festgestellt habe, ach so, er meint seinen Lehrervater. Und das hat mich so getroffen, weil ich ja Lehrerin war. Mhm. Und ich habe wirklich vor meinem geistigen Auge meine beiden Kinder gesehen, die irgendwie 30 Jahren von ihrer pure Mom sprechen, die Lehrerin war. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin Lehrerin, ich bin verbeamtet, ich verdiene richtig Kohle, ich bin voll in der Sicherheit und so, ne? Ich dachte, ich habe so das Höchste erreicht, was man erreichen kann. Und das war für mich so voll der so Dämpfer. Okay, er bezeichnet seinen armen Vater, also Lehrervater als den Poor Dad. Und ja, das hat mich total gepackt und dann ein paar fachliche Bücher auch gelesen. Ich habe hier Beate Sander, der Börsenführerschein. Auch das hat mir so ein bisschen imponiert, weil sie Lehrerin war und auch erst spät angefangen hat zu investieren. Habe ich gedacht, okay, das hat mir voll Mut gemacht. Ne? Mein Gott, also auch Lehrerin, Realschullehrerin und guck mal, wie spät sie angefangen hat. Und sie hat es erreicht, ja, 1 Million oder sogar 2 Millionen hatte sie ja im Depot, als sie gestorben ist. Ja, so habe ich dann angefangen und dann wurde ich aber immer mutiger und habe gedacht, ach, das macht voll Spaß. Das ist ein richtig tolles Thema und ich will auch loslegen. Und so haben wir angefangen. Dann haben wir tatsächlich auch einige Events besucht, Coachings, also wirklich so alles, was Summits, alles so, was dazugehört und haben sehr viel Geld in uns investiert. So ging die Reise los, so haben wir uns immer mehr, immer tiefer eingegraben und ich sagt immer so dazu, dass meine Leidenschaft irgendwie geweckt wurde. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so einen riesen Spaß daran finde am Thema Börse. Das war für mich ja absoluter Aha-Moment.
Das hört man gar nicht, dass dir das gefällt, das Thema. ja, du bist ja da, du bist ja richtig enthusiastisch in dem Thema drin.
Ja.
Emilia, du möchtest ja, dass Frauen in jeder Lebenslage selbstbestimmt und erfolgreich investieren können. Woran zeigt sich denn finanzielle Selbstbestimmung, jetzt mal unabhängig von Erfolgszahlen, Renditezahlen?
Also ich erlebe das tagtäglich im Grunde genommen in meiner Finanzakademie, wie Frauen sich verändern, wie sie bei mir starten und wie sie so schon bereits nach 7, 8, 10 Wochen auftreten. Und sie beschreiben das selber als eine Art Transformation. Sie fangen plötzlich an, sich Dinge zuzutrauen, von denen sie vorher niemals gedacht haben, dass es für möglich ist. Also, dass es möglich ist, dass sie es können. Viele Frauen trauen sich das ja nicht zu. Die denken, oh, ich bin zu doof dafür. Ich krieg das wahrscheinlich nicht hin. Und plötzlich merken sie, oh mein Gott, ich krieg das doch hin. Und werden selbstbewusster. Sie reden offen über Geld. Sie haben vielleicht noch ein bisschen Zweifel, aber sie reden darüber und sagen, ich habe Zweifel, aber ich traue mir zu, dass ich es erlernen kann. Sie tauschen sich aus und sie berichten mir auch über Momente wie, hey, ich bin zu meinem Bankberater gegangen, ich hatte ein Gespräch, also ich hatte einen Termin gehabt und weißt du was, ich habe mich hingesetzt und habe ihm echt viele Fragen gestellt, also die ich mir vorher niemals gestellt hätte, weil ich fachlich das überhaupt nicht geblickt hätte. Und er hat mich mit großen Augen angeguckt und mich gefragt, woher wissen Sie das alles? Oder ich sitze im Büro und die Männer unterhalten sich über Börse und ich kann plötzlich mitreden. Ich rede zwar nicht lange damit, weil das nervt mich total, wie sie großkotzig da sich rumprallen, wer mehr Gewinne gemacht hat. Aber ich kann trotzdem mitreden und meinen Senf dazu geben. Und das gibt mir so viel Mut. Oder ich rede mit meinen Kindern über Geld, was ich vorher nie gemacht habe. Zu Hause wurde nie über Geld gesprochen. Und plötzlich ist das Thema beim Mittagessen. Das sind so für mich Momente, wo ich merke, okay, diese Frau ist auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung. Diese Frau hat verstanden, wie wichtig finanzielle Bildung für sich selber ist und auch für ihre Familie, für ihre Kinder.
Die Frauen, die zu dir kommen, Emilia, was haben die denn für Investmentängste? Und vor allem, was mich dann interessiert, wie löst du das auf? Wie bringst du die nach vorne?
Ich glaube, die größte Angst ist, ich kann alles verlieren.
Okay.
Das ist immer so. Börse ist ein Casino, glaube ich. So wurde mir das beigebracht. Und ich habe Angst, mein ganzes Geld zu verlieren. Mhm. Das ist somit die größte Angst. Die zweite Angst ist häufig, bin ich denn nicht schon zu spät dran? Also habe ich denn noch überhaupt ausreichend Zeit, wirklich Gewinne zu realisieren und erfolgreich zu sein an der Börse? Und die dritte Angst ist häufig, überhaupt einen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist auch so in unserer Gesellschaft verankert, ne? Bloß keine Fehler machen.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere, ne? Also ein paar andere Glaubenssätze, die sie mitbringen, aber ich glaube, das sind so die häufigsten. Und wir haben integriert in die gesamte Ausbildung, die 6 Monate lang geht, immer auch das Mindset-Training. Also ich sage, 80% für deinen Erfolg ist dein Kopf verantwortlich. Und das ist ganz, ganz wichtig, an deiner inneren Einstellung, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und natürlich die Regeln, das Wissen, was ich ihnen beibringe. Ja, je mehr Wissen sie erwerben, je mehr Regeln, Strukturen, Tools sie an die Hand von mir bekommen. Also es geht nicht um die Fülle der Tools, sondern um die richtigen Tools an der richtigen Stelle und das richtige Wissen an der richtigen Stelle. Manchmal ist es auch Informationsüberflutung. Die kommen zu mir und sagen, boah, ich habe mich so durchgelesen, reingelesen, ich check gar nichts mehr. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Ich habe so irgendwie so einen Kopfsalat in meinem Kopf, ne? Und dann versuchen wir das Ganze einmal aufzudröseln, strukturiert, Schritt für Schritt, die Frauen an die Hand zu nehmen und an die Börse zu bringen. Und da geht es wirklich, das ist ein Dreiklang. Wir arbeiten an dem Mindset, dann geht es wirklich um die Basisarbeit, ja, also wie Börse funktioniert, fundamentale Analyse, weil das ist mit das Wichtigste. Also wir bauen das Fundament. Wenn du Qualität einkaufst, dann brauchst du dir nicht bei jeder Kursschwankung Sorgen zu machen. Mhm. Und dann eine klare Strategie regeln. Also bevor man in die Aktie reingeht, überlege ich mir, was tue ich wenn und nicht, wenn ich drin bin. Das ist das, was denen diese Sicherheit gibt und ja, den Mut einfach auch, das gelernte Wissen umzusetzen. Denn mir geht es nicht darum, dass sie einfach Theoriewissen erwerben, sondern wirklich in die Umsetzung kommen.
Du hast ja jetzt im April diesen Jahres einen erfolgreichen Spiegel-Bestseller veröffentlicht. Mhm. Das Buch heißt Investiere dich frei. Was mich daran jetzt erstmal, worüber ich schmunzeln musste und was ich von dir unbedingt wissen will, warum hast denn du als Untertitel Börse, die einzige Shopping Mall, die dein Geld vermehrt, gewählt?
Ich wollte, also ich meine, die meisten Frauen lieben es, shoppen zu gehen.
Das ist eine Unterstellung jetzt, ja.
Also ich sag mal so aus meinem Umfeld. Und ich habe es an mir selbst so ein bisschen gemessen. Ich war ja meine Freundinnen wirklich, und das ist jetzt tatsächlich nicht ausgedacht, die wollten mich damals bei Dino Maria Kretschmer bei Shopping Queen anmelden, weil ich, also ich habe es geliebt, shoppen zu gehen. Und die haben immer die Shopping Queen mich genannt. Und jetzt bin ich quasi von der Shopping Queen zur Börsen Queen geworden. Mhm. Und habe für mich irgendwann mal so verstanden, habe gedacht, ach krass, das ist wie shoppen gehen. Du gehst shoppen, du suchst nach qualitativen Schnäppchen.
Okay.
Du kaufst sie ein. Und im Gegensatz zum, ich gehe shoppen wirklich in eine Shopping Mall, ich kaufe mir die 8. Handtasche, ich habe ganz kurz das Glücksgefühl, vielleicht 2-3 Wochen und dann liegt sie im Schrank und dann ist so, ja, es könnte wieder die 9. kommen, ist es an der Börse ja anders, ja. Das heißt, wenn du das richtig anstellst, dann kriegst du, dein Geld zurück. Plus noch ein Gewinn mit drauf. Wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist die einzige Shopping Mall, die ich kenne, die dein Geld vermehrt. Und damit wollte ich einfach für Frauen eine Brücke bauen. Und es war so, passt so 100% zu mir tatsächlich.
Ja, okay. Deswegen. Ich verstehe. Okay. Was für mich neu war, worüber ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht habe, war, dass es ein unterschiedliches Anlageverhalten zwischen Männern und Frauen gibt. Mhm. Und du hast ja in deinem Buch auch einige Studien zitiert, die genau auf diesen Umstand hinweisen und die das auch mit Zahlen, Daten und Fakten belegen. Also das Ergebnis ist, dass Frauen eine zwischen 0,5 und 1,8% bessere Portfolio-Performance erzielen als Männer. Mhm. Gibt es diesen Unterschied tatsächlich? Also ich kann, je länger ich drüber nachdenke, umso klarer wird mir eventuell ein Unterschied im Anlageverhalten, ja. Aber dass das jetzt diesen großen Unterschied ausmacht, weil der ist ja über Jahre, wenn man den über Jahre rechnet, ist das ja gigantisch. 0,5 oder 1% klingt jetzt nicht viel pro Jahr, aber durch den Zinseszinseffekt passiert ja da einiges. Gibt's diesen Unterschied? Hast du den gesehen? Oder hast du den nur in den Studien herausgelesen?
Ich sag mal so, dadurch, dass ich ja nur Frauen habe bei mir, habe ich ja nicht so den Vergleich, ja. Also ich habe ja nur Frauen bei mir.
Doch, zu deinem Mann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mann hat sich immer mehr, nicht von der Börse verabschiedet, aber hat sich viel mehr in die Richtung Immobilien spezialisiert. Okay. Wir haben uns quasi aufgeteilt, dass ich an der Börse unser Vermögen aufbaue und er mit Immobilien.
Okay.
Wobei beides können, aber sein 100%iger Fokus, ehrlich gesagt, ist bei den Immobilien. Ich glaube tatsächlich aber, wenn ich auch meinen Mann beobachte, wenn er mal irgendwie mal wieder Bock hat, an der Börse zu agieren, ich glaube, Frauen sind grundsätzlich so es ist auch so ein bisschen pauschal, nicht alle, aber so ein bisschen vorsichtiger und eher so neigen dazu, sich zu unterschätzen. Und das kann an der Börse auch Vorteile mit sich bringen, als dieses sich überschätzen und so ein bisschen zu forsch, zu voreilig zu agieren. Ich glaube, das ist so, was den Frauen einen großen Vorteil bringt. Also ein bisschen gründlicher zu sein, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Lieber mal eher eine kleinere Summe, als komm, ich mach mal irgendwie, weiß ich nicht, 20% meines Portfolios in diese eine Aktie, weil ich glaube jetzt daran, das wird hochgehen. Ich glaube, Männer trauen sich mehr. Und das kann manchmal auch Rendite kosten, dieses mehr Trauen, offensiver zu sein. Daher glaube ich schon, dass es tatsächlich, dass es dem entspricht. Ich beobachte ja auch die Frauen und merke ja auch, dass sie da eher gründlicher sind. Ja. Manchmal zu sehr, dass ich sage, okay, jetzt come on, jetzt hast du irgendwie 10-mal die Aktie rauf und runter und fundamental und Burggrabenanalyse und die Charttechnik. Wir haben jetzt alles gecheckt und geprüft. Also es gibt nicht die 100 oder 1000-prozentige Sicherheit. Jetzt geh den Schritt. Ne? Da muss man auch manchmal so ein bisschen auch umsetzen, helfen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das, was Frauen auch dazu bringt, dieses Vorsichtigere, die mehr Rendite zu erreichen.
Ja, sie reagieren nicht auf jede Nachricht. Ne? Genau. Da ist mehr Ruhe im Portfolio. So würde ich es jetzt auch beschreiben. Emilia, aus deinem Buch weiß ich auch, dass ein Grundpfeiler deiner Arbeit die Annahme ist, dass Aktienmärkte langfristig immer wieder steigen. Wie gehst du denn mit dem Einwand um, den ich öfter auch anderen entgegenbringe, weil ich eben nicht unbedingt an diese Annahme glaube, dass wir aus der Vergangenheit zwar erstmal grundsätzlich viel lernen können, ja, aber sie keine Garantie für die Zukunft ist? Was würdest du mir erwidern?
Ja, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ne? Nichts ist sicher. Gar nichts ist sicher, ja. Also es ist so. Wir haben halt keine andere Möglichkeit. Wir haben leider keine Glaskugel und haben keine andere Möglichkeit, als aus den Zahlen, Daten, Fakten der Vergangenheit die Zukunft zu antizipieren. Ja, also es ist so. Und im Grunde genommen ist, also für mich ist es so, wir reden ja jetzt nicht irgendwie von 10 Jahren. Wir reden von tatsächlich 100 Jahre zurück. Wie hat sich die Börse entwickelt? Und ja, es gab natürlich krasse Ereignisse, die die Börse einfach, also wo die Börse auch wirklich gecrashed hat, über Jahre auch. Wir sehen aber auch immer wieder, es hat sich erholt, es hat sich wieder gerappelt, es hat neue Höchststände erreicht und sich immer wieder nach oben entwickelt. Also im Grunde genommen langfristig kennt die Börse eine Richtung. Und für mich ist es kein Grund, sagen wir mal so, also die vollkommene Gewissheit gibt's nicht. Also es ist einfach eine Illusion. Und es ist deswegen für mich kein Grund zu sagen, deshalb investiere ich nicht. Weil ich nicht die vollkommene Gewissheit habe, fange ich nicht an zu investieren. Also daher, ja, es kann alles kommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und deshalb ist es auch wichtig, tatsächlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen an der Börse, ne? Und insgesamt im gesamten Investment-Game. Und da gibt es so ein paar Dinge, die man eben beachten darf. Ne?
Kommen wir mal zu meinem Lieblingsthema, den schwarzen Schwänen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal das Thema kurz angesprochen. Also schwarze Schwäne sind Ereignisse, die kaum jemand kommen sieht, die aber riesige Auswirkungen auf unser Leben, auch teilweise auf die Gesellschaft haben. Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du so einen schwarzen Schwan schon mal in deinem Investorenleben jetzt gesehen, bei dem sich gezeigt hat, wie belastbar deine Strategie wirklich ist? Oder gab es das noch nicht?
Naja, ich sag mal so, als die Finanzkrise oder so, oder Dotcom-Blase, da war ich noch gar nicht an der Börse.
Wann hast du angefangen?
Corona rum, so vor Corona, okay. Aber dann kam Corona. Okay. Und ja. Ich sag so, tatsächlich, das war vielleicht auch mehr Glück als Verstand, wir waren die Profiteure von Corona. Also da war wirklich so, es ist alles runtergebrochen und dann haben wir eingekauft. Ja. Also das war wirklich mehr
Glück. Ich weiß gar nicht,
wenn es andersrum gewesen wäre, ne? Deswegen, es war jetzt kein die Krise schlechthin letztes Jahr, ne, als das mit den Zöllen und so, das war eine normale Korrektur für mich, ne? Aber Corona war schon krasser Einbruch. Der war kurz. Das ist ja das, was das Gute an Corona war, eben, das war nicht so eine lange Zeit, dass eben die Märkte eingebrochen waren, sondern kurz, heftig und kurz. Und da haben wir eher profitiert. Und ehrlich gesagt ist daraus eher sogar wieder ein positiver Glaubenssatz entstanden bei mir. Hey, mein Gott, also wenn sowas passiert, das ist die geilste Zeit, irgendwie einzukaufen. Dann einen kühlen Kopf bewahren, wirklich sich mal konzentrieren, was wird profitieren, was wird sich wieder erholen und dann let's do it.
Aber gut, das ist schon mutig, was du da gemacht hast, ne? Weil das war ja gar nicht abzusehen, wo die Reise dahin geht. Die Krise hätte ja auch viele, viele Jahre dauern können. Wir hatten ja da auch, würde ich jetzt mal behaupten, ein bisschen Glück, dass das Gott sei Dank nicht so lange lief. und dass die Märkte dann wieder die andere Richtung eingeschlagen haben. Aber woran erkennt man denn aus seiner Erfahrung ein Depot, das eben durch diese Krisen trägt? Was muss denn das können? Welche Dinge baust du denn da ein oder welche Strategien hast du da, wie du mit solchen Krisen dann auch umgehst? In der Krise selbst, jetzt im Nachhinein, klar können wir sagen, das war eine gute Zeit, aber mich interessiert, was machst du oder was empfiehlst du in der Krise? Wie muss man sich verhalten?
Also ich meine, vorweg darf man diversifiziert einfach aufgestellt sein. Ne? Also klar, wenn ich nur USA und Tech habe, ist halt nicht so cool. Ne? Also es ist schon wichtig und deswegen sind wir oder bin ich auch breit aufgestellt, wirklich von ETFs bis Einzelwerte, USA und Europa, also alles wirklich querbeet. Ich sag mal, was Fundament und Substanz hat an Einzelwerten, aber auch einige ETFs, auch Gold, Krypto. Ich bin irgendwie wirklich breit aufgestellt und habe auch genug Cash beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht 100% das, was für die Börse gedacht ist, auch 100% im Game ist, sondern es ist immer ein Teil, was auf dem Verrechnungskonto liegt, für den Fall der Fälle, zum Nachkaufen, Einkaufen und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Und das ist tatsächlich so, was mich am meisten immer so Disziplin kostet, die Finger jucken, so das auch mal reinzubringen. Und ich muss mich immer wieder kontrollieren, nein, das bleibt jetzt liegen einfach, weil genau dieses Unvorhergesehene kann jeden Tag kommen. Also das ist für mich ganz wichtig und in der Krise, also und dann, wenn sowas dann kommt und du bist halt mittendrin, ist eben genau das wichtig. Was ich tun würde, ist, ich würde einfach gucken, okay, hat das Ganze jetzt mit meinen Einzelwerten zu tun? Also sind die Unternehmen wirklich in Gefahr oder ist es jetzt die globale Krise, die einfach alles runterzieht? Und das alleine beruhigt mich dann schon, wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht, ne, das ist querbeet alles runtergesagt. Kann ja nicht sein, dass die Welt komplett jetzt untergeht und alle Unternehmen wirklich pleite gehen. So, dass einfach nur mal den Check, dass man sich selbst runterbringt, einfach mental. Einmal durchgehen, jedes einzelne Unternehmen, warum habe ich damals die Annahme getroffen? Stimmt die Annahme im Grunde genommen noch? Oder sind die Umsätze und so weiter alles zusammengebrochen? Und du solltest lieber dich von diesem Unternehmen verabschieden. Und dann stellt man meistens fest, nee, die Annahme ist noch die gleiche, es ist gerade die globale Krise, irgendwas ist im Außen einfach stark passiert und zieht einfach gerade alles runter. Und dann gegebenenfalls tatsächlich das Cash, was da liegt, ebenfalls nutzen, um dann Positionen vielleicht, also Durchschnittspreise zu senken oder eben neue Positionen zu eröffnen. Das würde ich tun.
Super Antwort. Ja, sehr gut. Liquidität ist Trumpf. Du hast selbst ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, der genau wie dein Buch heißt, Investiere dich frei. Den verlinke ich mal für alle, die dir gern zuhören und die sich das mal anschauen wollen. In die Folgenbeschreibung kommt das rein. Wir beide werden uns dort demnächst ja auch mal unterhalten. Darauf freue ich mich schon.
Ich auch.
Zum Abschluss aber nochmal, auch als Ausblick auf unser nächstes Gespräch, nochmal die letzte Frage. Was ist gefährlicher? Viel Geld zu besitzen, aber ständig Angst vor Verlusten zu haben? Oder wenig Geld haben und mit Unsicherheit umgehen können.
Was ist gefährlicher?
Was würdest du sagen?
Gefährlicher, wenig Geld, aber mit Unsicherheiten umgehen können. Also ich würde wahrscheinlich das... Also dieses ständig in Angst leben ist halt auch doof, ne? Hätte ich gar keine Lust drauf. Ist ja super anstrengend und zieht ja voll die Energie. Ganz ehrlich, dann...
Das stimmt.
Das stimmt schon. Also ehrlich gesagt, weder das eine noch das andere. Wenig Geld.
Das ist eine gemeine Frage. Ich gebe es ja zu.
Das ist eine gemeine Frage. Wenig Geld würde... Also wenig Geld und Sicherheit, das hatte ich mal ja gehabt. Das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Also
irgendwo dazwischen, oder?
Die optimale Antwort ist wirklich viel Geld und mit Unsicherheit umgehen können, tatsächlich. Also ich würde weder tatsächlich das eine noch das andere nehmen, weil ich habe das eine erlebt und da wollte ich raus, habe mich auch rausgearbeitet und habe jetzt viel Geld und weiß, wie ich mit Unsicherheit umgehe. Das ist für mich die optimale Lebensweise.
Ja. So schätze ich dich auch ein. Also du bist jetzt nicht jemand, der ständig in Angst lebt vor Verlusten. Nee. Ne? Auch wenn man über die letzten Jahre eine gute Performance eingefahren hat. Man kann die ja auch wieder verlieren. Also auch das soll ja vorkommen. Und Gewinne mal mitzunehmen und rauszunehmen aus dem Spiel haben ja noch keinem geschadet. Also insofern kann man damit schon ganz gut umgehen. Liebe Emilia, viele gute Punkte gesetzt. Ich denke, unseren Zuhörern hat das sehr viel gebracht. Und da wirst du vielleicht auch die ein oder andere Frau in deinem Podcast begrüßen können, da bin ich mir ganz sicher.
Ich hoffe, danke dir, Ronja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke für das Gespräch und bis bald mal.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.